Was macht Gemeinde wertvoll? Was macht eure Gemeinde wertvoll? Was macht sie anziehend? Was unterscheidet unsere Gemeinden von anderen Gemeinschaften, die es auf dieser Welt gibt? Die Gemeinde, das wissen wir, sie existiert, weil Jesus eine starke Grundlage gelegt hat. Er ist das Fundament unserer Gemeinschaft. Und dieses Fundament kann niemand erschüttern. Es ist unüberbietbar, weil sein Blut in diesem Fundament verborgen ist. Er hat die Grundlagen dafür geschaffen. Aber Jesus möchte nicht nur die Grundlage sein, einzementiert sozusagen, sondern er möchte lebendig in unserer Gemeinde unterwegs sein. Er möchte, dass wir uns in seiner Kraft als starke Gemeinschaft bewähren, dass wir der Welt zeigen, dass wir eben anders sind als ein Fußballverein, als eine Bürgerinitiative, ein Kegelclub oder eine politische Partei. Gemeinde ist eine Gemeinschaft und kein Haufen von supercoolen Individualisten. Diese Gefahr hat es schon in der Antike gegeben. Vielleicht in unserer Zeit, der Moderne oder der Postmoderne, ist die Gefahr noch größer, dass wir uns als eine Addition von Individualisten verstehen. Paulus jedenfalls, der die Gemeinde in Korinth gegründet hat, er kannte diese Leute. Er selbst hatte sie gegründet, er hatte so ein bisschen in die Seelen der Menschen hineingeschaut. Er hat auch ihre Entwicklung verfolgt. Und er hatte festgestellt, dort in der Gemeinde gibt es Leute, die sind begabt über beide Ohren. Die sind stolz auf ihre geistliche Reife. Stolz darauf, dass sie Wunder verbringen können. Sie schweben auf Wolke 7. Und man hatte den Eindruck, sie fühlen sich den anderen etwas überlegen und anders. Vorzeigbare Christen eben. Aber diese Vorzeigechristen, die taten sich schwer im Umgang mit geistlich und sozial Schwachen in ihren Reihen. Im Umgang mit denen, die noch keine Glanztaten vorweisen konnten in ihrem Glauben. Aber diese Überheblichen, diese Wundertäter, diese Überflieger, sie hatten ein wenig sensibles Gewissen gegenüber den Schwachen. Sie waren überheblich. Und das stellte die Einheit der Gemeinde und das Vorwärtskommen der Gemeinde als Kollektiv, als Gemeinschaft in Frage. Gemeinde lebt davon, dass wir aufeinander achten, wie wir es eben schon gesagt haben, dass wir einen gemeinsamen Rhythmus finden. Gemeindewachstum wird hier und da auf die Probe gestellt, dass Erkenntnisse unterschiedlich gewonnen werden, dass man trotzdem aufeinander achtet. Für die Menschen damals, die sich als reif ansehen, war Erkenntnis eine wichtige Frage. Damals in der Antike gab es das Stichwort der Gnosis. Das war eine ganze Bewegung, eine philosophisch-theologische Bewegung, die schon am Ende des ersten Jahrhunderts Fuß gefasst hatte in den Gemeinden, die sich als eine Sekte entwickelt hatte und die all das Körperliche, das Materielle für niedriger erachtete und der Spekulation, dem philosophischen Denken, dem Gott näher kommen, dem Überfliegen, über den Dingen stehen, sehr großen Wert beigemessen haben. Das war für sie ein großes Thema. Aber der moralisch einwandfreie Lebensstil, die Beziehungen in den Familien, das war für sie etwas, was nicht so großen Stellenwert hatte. Und Paulus macht diesen Leuten klar, du kannst nicht groß von Gott reden und auf der anderen Seite seine Gebote und Anweisungen missachten. Das ist ein Paradox. Und zu den Anweisungen und Geboten Gottes gehört eben auch das Gebot der Nächstenliebe, auf den anderen zu achten, Schritt zu halten mit denen, die noch nicht so weit sind wie ich selber. Paulus ahnte, dass das, was in der Gemeinde in Korinth vor sich ging, Potenzial zur Spaltung hatte. Paulus ahnte Schlimmes. Und deshalb hatte die Gemeinde, die ja aus mehreren Hausgemeinden bestand in Korinth, Delegationen zu Paulus geschickt und hatte ihm davon berichten lassen, was in der Gemeinde vorgeht. Andere hatten einen Brief verfasst, der Paulus zugespielt worden ist. All das nimmt Paulus zum Anlass, um verschiedene Korintherbriefe zu schreiben, um auf die Probleme in der Gemeinde einzugehen. Hier musste also Paulus Verantwortung übernehmen als Gemeindegründer, obwohl er nicht mehr vor Ort war. in den Riss zu treten, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde in der Spur blieb. Deshalb griff er zu Feder und Papier. Der Grund für die Spaltungen wird uns im Kapitel 3 im 1. Korintherbrief berichtet. Paulus war zu Ohren gekommen, dass die einen sagten, ich bin für Petrus. Petrus war nie in der Gemeinde gewesen. Aber man hatte von ihm gehört, als dem großen Leiter der Gemeinde, der Muttergemeinde in Jerusalem, der judenchristlichen Gemeinde. Wir sind für Petrus. Und die anderen sagen, nein, für mich ist Paulus derjenige, der entscheidend ist. Er ist mein Favorit, weil er die Gemeinde gegründet hat, weil er uns geprägt hat. Und ihm schulden wir unseren Respekt. Und andere betrachteten Paulus als einen rhetorischen Schlappschwanz. Sie bevorzugten den jungen, dynamischen Apollos, einer der Nachfolger von Paulus in der Gemeinde in Korinth. Der hatte eine akademische Ausbildung genossen in Alexandrien, einer der renommiertesten Universitäten der damaligen Zeit. Und er konnte punkten mit seiner jugendlichen Dynamik und seiner geschliffenen Rhetorik. Auf den fuhren die Leute ab. Und Paulus kam dabei nicht gut weg. Andere hatten andere Favoriten. Aber Paulus hatte gemerkt, die Leute haben nicht begriffen, worauf es in der Gemeinde ankommt. Personen als Favoriten zu haben, um sie in den Vordergrund zu stellen, das spaltet die Gemeinde. Deshalb ist es wichtig zu sehen, Unstimmigkeiten entstehen, wenn du deinen individuellen Standpunkt zum Ausgangspunkt machst und denkst, von da aus alles beurteilen zu müssen oder beurteilen zu wollen. Das ist der Anfangspunkt, wo Spaltung entsteht, wo Gemeinde aufhört, das zu sein, was sie ist, nämlich eine Gemeinschaft von Gläubigen, die Gott zu Gottes Ehre lebt. Wenn aus deinem persönlichen Standpunkt eine Erwartung entsteht, dass andere auch so denken und handeln müssen, dann steht die Einheit der Gemeinde auf dem Spiel. Und die Frage ist, wie reagiert Paulus? Ich nehme noch mal einige Verse aus dem 12. Kapitel, das wir eben schon gehört haben. Paulus schreibt, wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. So wird nie ein Körper funktionieren. Das leuchtet jedem ein, der sich das Bild eines menschlichen Körpers vor Augen malt. Die Gemeinde ist eben nicht nur eine bloße Ansammlung von Gläubigen, sondern ein Leib, ein Kollektiv. Da gibt es eine gemeinsame Mitte, Jesus Christus. Und kein geringerer, Gott selber, der Initiator seiner Gemeinde, er leidet darunter, wenn du ohne ihn im Leben unterwegs bist. Und wenn wir als Christen zu einer Gemeinde gehören, die nicht dafür arbeitet, dass wir als Gemeinschaft gut dastehen. Ein paar Gottesdienste besuchen, ein paar Gebete an den Himmel schleudern, aber ansonsten so leben, wie es mir gefällt. Darunter leidet Gott, weil du ihn nicht wirklich ernst nimmst. Und Gott lädt uns ein, Freude zu teilen. Und Freude entsteht dadurch, wenn wir uns entschließen, dass wir unser Leben ganz Gott zur Verfügung stellen. Zu sagen, Gott, danke, dass du Jesus Christus geschickt hast. Danke, dass du die ganze Last meines Lebens getragen hast. Dass du meine Fragen auf dich genommen hast. Und dass du einen Mittelpunkt geschaffen hast, der Einheit stiften kann. Und wo ist das passiert? An diesem Ort des unendlichen Leidens, des Kreuzes, wo Jesus gestorben ist. Dort hat er die Grundlage geschaffen, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, dass wir nicht verloren gehen müssen, aber auch in der Gemeinde nicht alleine unterwegs sein müssen, weil es Hoffnung gibt, dass Gemeinschaft, wenn sie sich in der Mitte Jesu findet, funktionieren kann. Der Glaube ist unsere gemeinsame Mitte. Das, was uns verbindet und das, was uns zu einem starken Kollektiv macht, ist nicht eine Einheitsmeinung, sondern ein gemeinsames Projekt. In der Gemeinde schließen wir uns nicht zusammen, wir werden zusammengeschlossen. Jesus verbindet uns Und das ist die Chance, die Gemeinde am Leben erhält. Das unterscheidet uns. Das macht Gemeinde wertvoll. In vielen Vereinen und Vereinigungen unserer Gesellschaft gehören Menschen deshalb zusammen, weil sie sich selber entschließen, dort Mitglied zu werden. Keiner in der Gemeinde hat sich seinen Bruder und seine Schwester selber ausgesucht. Gott hat uns zusammengefügt. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und deshalb geht alles, was die Gemeinde ausmacht, was eine Gemeinde wertvoll macht, geht von der Mitte aus, von Jesus Christus, und geht nicht von den einzelnen Mitgliedern aus, die sich zufälligerweise auf ein gemeinsames Projekt einigen können. In der Gemeinde schließen wir uns nicht zusammen, wir werden zusammengeschlossen. Wir werden zu Mitgliedern gemacht von Jesus Christus. In einer Gemeinde kann sich keiner nur das abholen, was er braucht. Die Gemeinde ist kein Supermarkt, wo ich am Eingang meinen Einkaufswagen in Fahrt bringe, ja, eine Münze reinwerfe und dann fahre ich durch diese Gänge und hole mir das, was ich so brauche, um meine leeren Regale zu Hause aufzufüllen. Und lasse das liegen, was mir zu teuer ist, das Abfalldatum schon erreicht ist, Verfallsdatum erreicht ist, das lasse ich liegen, was mir zu teuer ist, das lasse ich liegen. Ich nehme nur das, was ich brauche, was mir gefällt. Gemeinde funktioniert nicht wie ein Supermarkt, wo wir nur Danke sagen für das, was mir gefällt und Nein bitte, Nein Danke sagen für das, was uns nicht gefällt. Da lassen wir die Finger dann davon. Gemeinde ist mehr. Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernimmt für diejenigen, die zur Gemeinde gehören, aber auch für diejenigen, die noch nicht einmal Mitglieder dieser Gemeinde sind. Und Paulus wird nicht müde, darauf hinzuweisen, darauf aufmerksam zu machen, dass die Gemeinde Jesu eine Gemeinschaft ist, wo einer für den anderen Verantwortung übernimmt. Jesus hat uns das vorgemacht. Schauen wir uns kurz die Szene an, als Jesus im Garten Gethsemane war. Kurz bevor er festgenommen wird und wo der ganze Leidensweg und der Prozess beginnt. Da kniet er alleine in diesem Garten. Und er hat seine Jünger, einige seiner Jünger, die etwas abseits von ihm an einem Baum lehnen, gebeten, für ihn zu beten. Der große Meister, der Sohn Gottes, der von Gott selber ausgewählt worden ist, die Schuld der Welt auf sich zu tragen. Er bittet einfache Menschen, Jünger, von denen er wusste, auf die kannst du dich auch nicht immer verlassen. Denen vertraut er die Verantwortung an, für ihn zu bitten. Der Meister bittet die Jünger, für ihn einzustehen. Jesus macht uns vor, was in der Gemeinde wichtig ist. Dass nämlich die Starken, die Demut haben sollen, die Schwachen mit einzubeziehen, für sie da zu sein. Jetzt bittet Jesus die launigen Jünger, eine Stunde zu beten, nur eine Stunde. So ist Reich Gottes, so ist es in der Gemeinde. Schwachheit ist kein Tabu. Jesus hatte den Mut, Schwachheit zu zeigen. Und damit zeigt er einen Wert auf, der auch in der Gemeinde wichtig ist. Schwachheit darf gezeigt werden. Da, wo wir nicht mehr klarkommen mit den Dingen, die uns im Leben begegnen, ob sie jetzt körperlicher Natur sind, gesellschaftlicher, politischer oder auch geistlicher Natur sind. Sie dürfen gezeigt und sie dürfen ausgesprochen werden. Und das, was bei Jesus gilt, das soll auch in unseren Gemeinden gelten. Das gilt für die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Paulus hat das verinnerlicht. In 1. Korinther 12, Abvers 22 sagt er, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Die Geringen werden besonders geachtet. Das ist etwas, was Gemeinde wertvoll macht. Denn das ist alles andere als selbstverständlich. Die Schwachen, so könnten wir es pointiert sagen, Die Schwachen sind wichtiger als die Starken. Die Unansehnlichen, die nicht vorzeigbaren, die Unanständigen werden besonders hofiert und geehrt, so Paulus wörtlich. Gottes Macht und Gottes Weisheit zeigt sich in der Schwachheit. Wir kommen wieder zum Weg zurück auf Jesus und seinen Weg am Kreuz. Das, was da am Kreuz passiert ist, ist an Schwachheit nicht mehr zu überbieten. Der mächtige Gott, der freiwillig den Weg der Ohnmacht geht und sich in aller Schwachheit zeigt, in der Person von Jesus Christus. Und das ist die wahre Macht Gottes. Nicht, dass er alles tut, was wir uns wünschen. Nicht, dass er das Leid nicht mehr zulässt, sondern dass er in dem Leid Gott bleibt. Dass er das aktiv durchlebt. Das ist Macht. Ohne daran kaputt zu gehen. An dem Leid, was er selber erleidet. Jesus in Person und der Vater in seinem Herzen. Das ist wahre Macht. Und deshalb bin ich persönlich Christ. Weil ein solcher Gott, der freiwillig die Ohnmacht und das Leiden und die Schwachheit aufnimmt, auf sich nimmt, ohne dabei seine göttliche Vollmacht zu verlieren. Einen solchen Gott begegne ich in sonst keiner Religion. Das ist nur der Gott der Bibel. Und das ist fantastisch. Und wenn wir sehen, das ist die Grundlage unseres Glaubens, dass Gott in der Schwachheit mächtig wird, dann verstehen wir, was Paulus in 1. Korinther 12 sagt, dass nämlich auch in der Gemeinde es darum geht, dass wir die Schwachen achten. Paulus sagt, schaut euch doch an, die Zusammensetzung der Gemeinde. Wo seid ihr hergekommen? Was habt ihr für eine Geschichte mitgebracht? Hat Gott sich etwa die Mächtigen, die Einflussreichen, nur die Unternehmer, die Philosophen, die etwas gelten in der Gesellschaft erwählt, um sie zur Gemeinde, zur Korinth hinzuzufügen? Nein, Gott hat die Schwachen erwählt. Und Korinth war eine Hafenstadt. Und was in einer Hafenstadt so gesellschaftlich vor sich gehen kann, das können wir uns ein bisschen vorstellen vielleicht. Da gab es Prostituierte, da gab es Sklaven, da gab es Leute mit einem moralischen Leben, wo wir sagen, das passt einfach nicht zu den christlichen Werten. Und Paulus sagt, die hat Gott sich erwählt. Und da sitzen die jetzt. Die Leute, die aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen kommen, denen die Schwachheit ihres Lebens ins Gesicht geschrieben steht. Die ruft Gott und er fügt sie zusammen zu einer Gemeinde. Und in dieser Gemeinde erweist sich Gott als der Mächtige. Mit denen baut Gott offensichtlich seine Gemeinde. Gemeint sind die, die keine geistlichen Höhenflüge vorzuweisen haben. Vielleicht diejenigen, die ihr Christsein unscheinbar leben. Der Begriff unanständig oder unehrenhaft, den Paulus hier gebraucht, ruft Erinnerungen an Formen sexueller oder unmoralischer Verfehlung hervor. Und die Leute gab es. Und wir fragen, wie bitte, Paulus? Meinst du das ernst? Die mit ihren moralischen Fehltritten, die Geschwister, die in ihren Beziehungen und Ehen aufs Erste gescheitert sind, die sollen wir mehr achten als die anderen? Diejenigen, die fast vergeblich versucht haben, ihren Beruf Fuß zu fassen, die im Leben gescheiterten, die sollen wir besonders ehren und achten? Ja, dem ist so, sagt Paulus. Sollen wir deren Handeln etwa gutheißen? Nein, aber wir sollen sie respektieren und sie ehren. Warum stellt Paulus den besonderen Umgang mit den Schwachen so heraus? Die geistliche Reife einer Gemeinde, und das macht Gemeinde wertvoll, die geistliche Reife einer Gemeinde zeigt sich an ihrem Umgang mit den Schwachen, egal was sie auf dem Kerbholz haben. Mit den Gutdastehenden, mit denjenigen, die einen guten Ruf haben, mit denjenigen, die sozusagen homogen zu uns rübergeswitcht sind, die einfach zu uns passen. Sie zu achten und sie zu ehren, das fällt jedem leicht. Aber diejenigen aufzunehmen, sie zu integrieren, die schwach sind, die nicht so ticken wie wir, das ist eine Kunst. Und die Kunst beherrscht nur derjenige, der sich angeschaut hat, wie Gott in Jesus gehandelt hat und was Gemeinde wirklich wertvoll macht. Reife zeigt sich im Umgang mit den moralisch Gestrandeten, die sich Fehltritte geleistet haben. Die nehmen wir nicht auseinander, sondern die nehmen wir an. Die kriegen nicht noch einen zusätzlichen Tritt. Nein, wir helfen ihnen, wieder Tritt zu fassen. Das macht Gemeinde wertvoll. Die Starken, die Begabten, die Effektiven, die starken Leitertypen, die kann jeder loben, die kann jeder gut finden. Die Reife einer Gemeinde zeigt sich nicht in ihren attraktiven Programmen, sondern in ihrem Umgang mit den Menschen, mit denen sie zu tun hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Das macht eine Gemeinde wertvoll. Eine Gemeinde zu managen, das kriegt man hin. Man braucht nur ein paar gute Seminare zu besuchen und dann weiß man, an welchen Hebeln man zu, welche Hebel man zu manipulieren hat, damit die Gemeinde gut funktioniert als Organisation. Aber einen angemessenen Umgang mit schwachen Menschen, mit den Menschen in der Gemeinde an den Tag zu legen, das kann nur Gott schenken. Das muss Gottes Geist in uns bewirken. Und diesen Wert, der kommt nur von Gott, den kann man nicht erlernen. Die Geschwister in der Gemeinde ehren heißt, sie moralisch aufbauen, sie mit Aufmerksamkeit zu bedenken und sie nicht zu demoralisieren. Es ist gut, wenn wir uns in Büchern und auf Konferenzen wir uns Tipps abholen, wie sich eine Gemeinde nach außen präsentieren kann, wie man Top-Mitarbeiter ausbildet, wie man überzeugende Strategien und Ideen umsetzen kann. Aber letztlich werden wir nicht an tollen PowerPoints gemessen, an guten Gottesdienstabläufen, sondern an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das bekommt jeder mit, der in unsere Räume kommt. Daran misst sich der Wert einer Gemeinde. Nicht nur Gott hat ein besonderes Auge darauf. Die liebevolle, aufbauende, der ehrenvolle Umgang miteinander beeindruckt auch die Nichtchristen in unserer Nachbarschaft. Das macht eine Gemeinde wertvoll. Das macht sie anziehend. Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die Freude und Leid miteinander teilt. Paulus sagt, ab Vers 26, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teil an diesem Leib. Wir gehören zusammen, jeder mit seiner eigenartigen Persönlichkeit, mit seinen individuellen Bedürfnissen. Aber die Erfüllung von individuellen Bedürfnissen ist nicht das eigentliche Ziel von Gemeinde. Das eigentliche Ziel von Gemeinde ist die Gemeinschaft. Der Leib soll aufgebaut werden. Und eine Gemeinde, die diese Werte der Annahme, der Integration, des Respekts, der Liebe zueinander spiegelt, das ist eine seelsorgliche Gemeinschaft, wo Kranke gesund werden können. Es hat eine therapeutische Funktion, wenn Gemeinde nach dem Vorbild Jesu lebt. So werden wir aufgebaut, so werden wir gestärkt. Wenn der Tod liebe Menschen aus unserem Leben reißt, wenn Lücken entstehen in der Gemeinde, in unseren Familien, dann teilen wir solche Lücken, indem wir telefonieren, indem wir Anteil nehmen, indem wir uns besuchen, indem wir uns in den Arm nehmen. Wir waren kürzlich in einer Gemeinde, da war an dem Vorabend, also am Samstag in der Nacht, war der Vater eines Gemeindeglieds verstorben. Und die Tochter des Verstorbenen und der Schwiegersohn, die waren beide in die Gemeinde gekommen. Sie haben nicht am Gottesdienst teilgenommen. Aber im Anschluss an den Gottesdienst standen sie bei Kaffee und Kuchen, als die anderen rauskamen. Und ich habe das beobachtet, wie herzlich die Gemeinde mit denen umgegangen ist. Umarmung, tröstende Worte, miteinander weinen, das macht Gemeinde wertvoll. Wenn einer unserer Kinder die Prüfung verhaut und nicht weiß, wie es weitergeht, dann teilen wir diese Sorge, wir machen Mut, wir suchen vielleicht jemanden, der sich auskennt, der unseren Kindern helfen kann, aber auch im geistlichen Bereich. Wenn uns manchmal die Zweifel quälen, wenn wir von einem Blitz von der Frage getroffen werden, macht es überhaupt Sinn, Christ zu sein oder Mitglied einer Gemeinde zu gehören? Ist das nicht alles bedeutungslos? Wenn der feuchte, kalte Nebel des Zweifels unser Herzen erlahmt, wie gehen wir dann miteinander um? Dann teilen wir diese Zweifel. Wir holen nicht die Argumente aus dem Koffer, wir stellen uns nicht über den Zweifel, sondern wir stellen uns an die Seite unserer Geschwister mitten unter den Zweifel, mitten hinein in den Zweifel. Wir leiden mit an dessen Fragen und wir merken plötzlich, auch für uns sind viele Fragen nicht automatisch beantwortet, sondern wenn einer Zweifel hat und Fragen äußert, dann kann uns das dazu führen, dass wir neu ins Nachdenken kommen und einander so eine Hilfe sein können. Gemeinde ist dafür da, dass wir uns einander anlehnen können. Die Größe, der Wert und die Tragfähigkeit der Gemeinde steht und fällt mit der Offenheit, Leid, Trauer und Scheitern, aber auch Freude und Erfolg miteinander zu teilen. Dazu brauchen wir Mut, uns zu öffnen, transparent zu sein, unsere wahren Gesichter zu zeigen. Jeder kommt in eine Phase, wo er eine hilfreiche Hand benötigt. Ich möchte diese Predigt schließen und euch einladen, mitzumeditieren bei der nächsten PowerPoint, die dieses Thema abschließt. Lean on me. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Passt wie die Faust aufs Auge, wenn es darum geht, zu zeigen, was Gemeinde wertvoll ist. Aufeinander zu achten, miteinander Wege zu gehen. Lasst uns darüber nachdenken und Gott einladen in unser Leben, in unser Herzen, dass wir neu den Wert von Gemeinde verstehen, indem wir immer wieder einen Blick auf das Kreuz werfen, wo der Kern von Hingabe und Leidenschaft und Liebe deutlich geworden ist.